Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Beim Krieg in der Ukraine blitzt dieses Wort immer wieder auf. Neutralität. Nur, was heißt das denn eigentlich? Das gucken wir uns an, heute im frischen Podcast vom Update am 29. März. Ich habe dazu gesprochen mit der Politikwissenschaftlerin Gwendolin Sasse. Es geht natürlich dann um die Neutralität der Ukraine, ne? Und als neutral, als Beispiel, werden in diesem Zusammenhang auch immer Österreich und Schweden genannt. Also beide nicht in der NATO, kooperieren aber mit ihr, beide EU-Mitglied. Könnte das zum Beispiel eine Verhandlungsbasis sein für Russland?
Wenn man auf dieses Modell verweist, dann spiegelt sich darin ganz klar wieder, dass militärische Neutralität auf keinen Fall eine politische oder wirtschaftliche Neutralität bedeuten muss und dass eventuell von russischer Seite in dieser Hinsicht Kompromissbereitschaft signalisiert wird.
Das ganze Gespräch mit Gwendolin Sasse dann gleich für euch. Weiteres Thema: Wir verzichten auf Fleisch, damit andere Menschen nicht hungern müssen. Das ist ein Vorschlag von Svenja Schulze, Entwicklungshilfeministerin. Weniger Getreide wegen des Kriegs in der Ukraine, das ist der Hintergrund dazu. Würde dieser Vorschlag von Svenja Schulze wirklich einen Effekt haben? Ja, sagt Martin Keim, der ist Agrarökonom.
Ja, im Prinzip schon. Also was bei uns in den Futtertrog wandert, könnte zum Großteil auch direkt vom Menschen konsumiert werden und könnte damit dann mehr Menschen satt machen, als wenn wir den Umweg über den Trog und den Tiermagen nehmen.
Das alles und noch viel mehr in dieser halben Stunde Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
In einigen Bereichen ist es heute zu Kompromissen und auch gegenseitigem Verständnis gekommen. Seit Beginn der Verhandlungen wurden heute die bedeutendsten Fortschritte erzielt.
Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu nach dem Treffen der Delegationen von Russland und der Ukraine in Istanbul. Heute war der erste Tag der Verhandlungen, die bis morgen eigentlich dauern sollten. Eine zweite Runde werde es aber nicht geben, nach Angaben der Türkei. Eventuell ja auch deshalb, weil man heute ein bisschen etwas erreicht hat, zumindest mehr als bei den letzten Zusammentreffen. Wir schauen uns das genauer an mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Sabine, Russland will die militärischen Aktivitäten bei Kiew und Tscherniw reduzieren. Wie ist das einzuschätzen?
Das ist eine Ankündigung, von der man noch nicht weiß, was es eigentlich bedeutet. Denn so eine ähnliche Ankündigung hat es in der vorigen Woche gegeben, Ende voriger Woche. Da hat man gesagt, dass man die Kämpfe auf den Donbass, also ganz im Osten, konzentrieren werde. Aber nur ganz wenige Stunden später sind dann Raketen auf den Westen, auf Lemberg, abgefeuert worden. Und das war sozusagen vollkommen entgegen der Ankündigung, die vorher gemacht wurde. Und dann gibt es noch eine Meldung vom russischen Verteidigungsministerium. Sergei Shoigu, der Verteidigungsminister, der ja tagelang abgetaucht war, der ist jetzt wieder aufgetaucht. Und der hat heute eine Hauptaufgabe verkündet, nämlich, dass jetzt die Befreiung des Donbass anstünde. Und das wiederum heißt übersetzt, dass jetzt dort verstärkt mit Kämpfen in den Gebieten zu rechnen ist, die noch nicht zu diesen sogenannten Volksrepubliken dazugehören, sondern zu den Gebieten von Luhansk und Donetsk. Das heißt also, dass die Besetzung ausgeweitet werden könnte. Und das heißt wiederum, dass es dort Krieg gibt, dass es dort Kämpfe gibt.
Die ukrainischen Unterhändler sollen ja auch vorgeschlagen haben, dass es ein neues System geben soll für Sicherheitsgarantien. Was kannst du uns dazu sagen?
Also das Allerwichtigste von ukrainischer Seite ist, dass sie sagen, es muss einen Waffenstillstand geben, einen sofortigen Waffenstillstand, bevor wir hier überhaupt irgendwas anderes machen und uns auf irgendetwas anderes einigen. Und dann geht es weiter, dass die Ukraine tatsächlich auf die NATO-Mitgliedschaft verzichtet, auch auf ausländische Militärbasen und auf Atomwaffen. Und sie möchte Sicherheitsgarantien. Und das von einer ganzen Reihe von Staaten und auch anders, als das 1994 erfolgte. 1994 hat damals die Ex-Sowjetrepublik Ukraine ja auf die Atomwaffen verzichtet. Da hat sie Garantien bekommen und die waren sozusagen nicht mal das Papier wert, auf dem sie standen. Die sollten damals drei Länder garantieren, USA, Großbritannien und Russland. Und von diesen Ländern sollen die Garantien jetzt auch ausgehen, aber das sollen noch viel, viel mehr Länder sein, alle Länder des UN-Sicherheitsrats, also Frankreich, China noch mit dazu. Außerdem Kanada, Polen, die Türkei, Israel, Italien und auch Deutschland. Und der ganze Mechanismus, den man sich da überlegt hat oder den man sich vorstellen könnte, wäre so, dass bei einem Angriff auf die Ukraine, bei einem künftigen Angriff, sich die Garantiegeberländer verpflichten würden, Unterstützung in Form von militärischer Hilfe, von Streitkräften, Waffen und einem geschlossenen Luftraum zu leisten. Also all das, so sagen heute die Unterhändler, was die Ukraine im Moment nicht bekommen würde, jedenfalls nicht in ausreichendem Maße.
Wenn wir da noch mal drauf gucken, also jetzt eben auch auf die Forderungen der Ukraine, das ist ganz interessant, finde ich, weil die Ukraine ja eben sagt, also es gäbe jetzt genügend Fortschritte, dass es sogar ein Treffen geben könnte zwischen Putin und Selenskyj, ist das tatsächlich so oder ist das jetzt etwas, wo man sagen muss, naja, ist doch auch wieder eher vorsichtig zu bewerten?
Also der russische Unterhändler Medinsky, der hat heute die ukrainische Seite für ihre Konstruktivität gelobt. Vorher war das ganz eisig, da hat man sich nicht mal die Hände gegeben. Und es gab auch noch eine Erklärung, die ich auch ganz interessant fand, nämlich, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union nichts mehr ist, wogegen sich Russland sträubt. Also das ist ein Fortschritt. Es ist aber trotzdem unklar, ob sich tatsächlich Selenskyj und Putin, die beiden Präsidenten, treffen, um jetzt ein Abkommen zu unterschreiben. Erstens, weil noch so viel unklar ist. Also Stichwort Donbass, das habe ich schon erzählt, aber auch bei der Krim. Und auf der anderen Seite sträubt sich Putin ja so sehr, Selenskyj persönlich zu treffen. Und deshalb kann es sein, dass sich da dann doch erstmal wieder die Außenminister treffen.
Die aktuellen Infos zum Treffen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul von Sabine Adler. Und ein Wort, um das es immer wieder geht in den vergangenen Wochen, ist die Neutralität der Ukraine. Russland fordert das und der ukrainische Präsident Selenskyj will diese Neutralität gründlich prüfen, heißt das. Was damit überhaupt gemeint ist, das habe ich mir angeschaut zusammen mit Gwendolin Sasse. Sie ist wissenschaftliche Direktorin beim Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Frau Sasse, Sie sagen, es hängt viel von diesem Begriff ab, von der Neutralität. Warum?
Ja, es ist erstmal eine Idee, die man in verschiedene Richtungen interpretieren kann. Die Interpretationen der ukrainischen und russischen Seite gehen noch weit auseinander, aber es ist der Schlüsselbegriff, bei dem man sich zumindest so weit angenähert hat, dass man darüber konkret reden kann. Und der russischen Seite schwebt vor, dass Neutralität zum einen den Verzicht auf den NATO-Beitritt der Ukraine bedeutet und dass sich damit auch eine Entmilitarisierung der Ukraine verknüpft. Und dann stellt Russland weitere Forderungen in Bezug auf die Krim und den Donbass. Und die Ukraine und Selenskyj insbesondere hat eingeräumt, dass es einen Verzicht auf einen NATO-Beitritt geben könnte, also eine militärische Neutralität. Darüber hinaus ist es momentan nicht vorstellbar, dass die Ukraine wirklich politisch oder wirtschaftlich neutral wäre, denn die Westorientierung ist hier ganz klar gegeben.
Okay, also Russlands Position in Bezug auf diese Neutralität ist ein Verzicht der Ukraine, der NATO beizutreten. Auf der anderen Seite sehen und hören wir ja jetzt schon seit Wochen die Appelle der Ukraine, dass die NATO doch bitte weiterhin unterstützen sollte, an der Seite der Ukraine stehen sollte. Kann man sich denn da politisch überhaupt annähern?
Ich glaube, man kann sich bei der Frage des NATO-Beitritts annähern und Russland müsste auf die weitergehende Forderung der vollständigen Entmilitarisierung verzichten. Aber eine militärische Neutralität setzt nicht unbedingt voraus, dass man keine eigene Armee zur Verteidigung im Extremfall hätte. Das haben auch andere neutrale Länder wie Österreich oder Schweden oder Finnland zum Beispiel. Und auf der anderen Seite hat Selenskyj eben signalisiert, dass man darüber verhandeln kann. Das heißt, das ist wirklich das konkreteste Angebot und scheint sich auch sicher zu sein, dass in dieser Frage es auch möglich wäre, über das ukrainische Parlament und auch die ukrainische Bevölkerung in einem Referendum Zustimmung zu generieren. Das wäre bei anderen Fragen wie der Anerkennung der Krim-Annexion, dass also die Krim wirklich als ein Teil Russlands anerkannt wird und auch der Unabhängigkeit von Teilen des Donbass nicht der Fall.
Wenn Sie gerade schon das Referendum ansprechen, also die Bevölkerung soll ja mit einbezogen werden dann in die politischen Entscheidungsprozesse. Selenskyj stellt dieses Referendum in Aussicht über ein mögliches Friedensabkommen. Wie sicher ist denn da eine Zustimmung dann von Seiten der Bevölkerung?
Ja, mit Sicherheit kann man das nicht sagen. Allerdings wissen wir heute auch noch nicht genau, ob es wirklich zu so einem Referendum kommen wird. Momentan möchte Selenskyj vor allem signalisieren, dass er nichts über die Köpfe der Ukrainer und Ukrainerinnen hinweg entscheiden wird, was dann keine gesellschaftliche Akzeptanz hat. Aber wenn man sich das vorstellt, auch von der Logistik her, wann könnte ein solches Referendum stattfinden und wie würde man auch diejenigen, die ihren Wohnort und auch die Ukraine inzwischen verlassen haben, dort mit einzubeziehen, ist also sehr schwierig. Und ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie das in der Logistik auch in der Zeitabfolge ablaufen könnte. Momentan gilt es vor allem wirklich als Signal der Bevölkerung gegenüber, ich nehme eure Entscheidungen oder euren Widerstand ernst und ich weiß, dass nichts von der territorialen Integrität der Ukraine wirklich in Frage gestellt werden darf.
Die Rede ist ja auch immer wieder mal von dem Modell Österreich und Schweden. Also beide Länder sind nicht in der NATO, aber beides sind eben EU-Mitglieder und sie kooperieren mit der NATO. Wäre das eine Option, worauf sich der Kreml einlassen könnte?
Interessanterweise hat der Kreml diese beiden Länder als ein mögliches Modell für die Ukraine ins Spiel gebracht. Die ukrainische Reaktion darauf war, nein, wir brauchen ein eigenes, ein ukrainisches Modell. Damit wollte man natürlich auf die besondere Situation jetzt auch in einem Krieg hinweisen. Aber das Interessante an dieser Möglichkeit, es mit Österreich und Schweden zu vergleichen, ist in der Tat, dass es militärische Neutralität und eine Bündnisfreiheit gibt, aber dass eben die beiden Länder und Finnland auch, ein weiteres neutrales Land, 1995 der EU beigetreten sind. Und eigentlich ist auch das für Russland etwas schwer zu akzeptieren, dass sich die Ukraine gen EU weiterentwickelt. Ob das ein wirklicher Beitritt sein wird, das wissen wir heutzutage natürlich noch nicht. Aber wenn man auf dieses Modell verweist, dann spiegelt sich darin ganz klar wieder, dass militärische Neutralität auf keinen Fall eine politische oder wirtschaftliche Neutralität bedeuten muss und dass eventuell von russischer Seite in dieser Hinsicht Kompromissbereitschaft signalisiert wird.
Was bedeutet Neutralität in Bezug auf die Ukraine? Hintergründe dazu von Gwendolin Sasse. Danke Ihnen fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ein Autowaschsalon mit einer Frau wirbt, die nur eine Unterhose trägt und ein BH oder ein Bikini, der zu High Heels, Putzschwamm in der Hand, dann ist das eine sexistische Darstellung und es gibt eine Rüge vom Deutschen Werberat. Dieses Beispiel, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist eins, das im vorigen Jahr wirklich gerügt worden ist. Ein Autowaschsalon aus Augsburg hat genau diese Werbung aufgestellt. Der Deutsche Werberat hat heute seine Bilanz fürs letzte Jahr veröffentlicht und darunter eben auch weitere solcher Fälle, die gerügt worden sind. Ilka Knigge aus unserem Team hat sich diese Bilanz nochmal angeguckt und bringt uns jetzt auf den aktuellen Stand, wie die Gesetzeslage ist. Ilka, lass uns gucken auf das vorige Jahr 2021. Welche Rügen hat der Werberat ausgesprochen, vor allem wie viele?
14 öffentliche Rügen hat der Deutsche Werberat ausgesprochen letztes Jahr. Das sind 2 mehr als im Jahr davor, also kleiner Anstieg. Es sind auch mehr Meldungen eingegangen. Da ist die Rede von 1444. Das ist ein Anstieg von 8% im Vergleich zum Vorjahr, sagt der Rat. Und die Begründung an der Stelle ist, die Leute haben mehr Medien genutzt, mehr Werbung gesehen und zwar aufgrund des zweiten Corona-Jahres. Vom Prozedere her, da läuft das ja dann auch erstmal so, dass der Werberat die Firmen kontaktiert und nicht direkt öffentlich rügt. Etwa 90% aller Unternehmen hätten ihre Werbung auch daraufhin gestoppt oder geändert, so sagt es der Rat. Nur dann eben diese 14 nicht und die sind dann öffentlich gerügt worden. Bei diesen Firmen, da handelte sich das dann ausschließlich um sexistische Werbung, also rassistische Werbung war beispielsweise nicht dabei. Und der Werberat sagt, häufig war die gerügte Werbung nicht professionell gestaltete Werbung. Also da machen die Firmen dann einfach ihren eigenen Slogan mit Bild, steckt keine Agentur dahinter oder so und schaut auch nicht nochmal drauf, ob diese Werbung vielleicht problematisch sein könnte.
Wie wird denn entschieden, was sexistisch ist und was nicht?
Es gibt da klare Kriterien, zum Beispiel auf der Website des Werberats. Häufig wird da Werbung gerügt, die einfach so ohne Anlass so eine leicht bekleidete Frau zum Beispiel für ihre Werbung nutzt. Und oft ist dann da auch noch so ein zweideutiger Spruch dabei. Letztes Jahr beispielsweise ein Garten- und Landschaftsbauer aus Brandenburg, der ist gerügt worden. Auf seinem Fahrzeug war der Spruch, wir erfüllen ihre Träume, aufgedruckt. Mit einem Bild einer Frau in Unterwäsche, das Gesicht war gar nicht zu sehen, dafür aber eben die Brust im Spitzen-BH so sehr prominent im Vordergrund. Keine Rüge hingegen bekäme eine Werbung für eine Party mit einer leicht bekleideten Tänzerin. Da schreibt der Werberat zum Beispiel auf seiner Seite, Erotik gehöre zu einer freien Gesellschaft und soweit die Grenze einer Herabwürdigung nicht überschritten sei, gäbe es nichts zu beanstanden.
Jetzt macht der Werberat seine Kriterien ja selbst und ist keine unabhängige Instanz. Es sollte doch auch mal ein Gesetz geben, das sexistische und auch rassistische Werbung verbietet. Was ist denn da eigentlich der Stand?
Ja, genau. Also es ist ja auch so, dass zum Beispiel diese Zahlen, die der Werberat rausgibt, sich nicht unabhängig überprüfen lassen. Heiko Maas, der wollte, als er Justizminister noch war, einen Gesetzentwurf gegen Sexismus in der Werbung in die Ressortabstimmung geben. Und die Protestorganisation Pink Stings hat das Vorhaben auch unterstützt und begleitet. Genderforscherin Stevie Schmiedl von Pink Stings, die hat mir heute aber gesagt, Maas habe damals massiven Gegenwind bekommen. Eine Gesetzänderung ist also erstmal vom Tisch. Und auch sie sei mittlerweile der Ansicht, die gesellschaftliche Debatte, die Aufklärung, die sei eigentlich wichtiger als das Gesetz, denn die Gesamtsituation, die verbessere sich.
Es bewegt sich unglaublich was. Ich komme gerade vom Deutschen Werbefilmpreis. Am Freitag war der hier in Hamburg. Da findet man überhaupt keinen Sexismus mehr, nicht mal mehr überzogene Geschlechterstereotype. Übrigens auch kein Rassismus. Diese Werbung, die wir da sehen, auch vom Werberat gerügt, das sind leider, muss man sagen, ganz oft ländliche Unternehmen, kleinstädtische. Und dort entsteht diese sexistische Werbung, nicht aber bei den großen Firmen, den großen Agenturen.
Pink Stings betreibt auch eine eigene Meldeseite, werbemelder.in. Und dort, so sagt sie, verzeichnet man rückläufige Zusendungen.
Das würde aber gegen das sprechen, was der Werberat sagt, nämlich mehr Meldungen, weil durch Corona den Leuten mehr Werbung im Netz aufgefallen ist, oder nicht?
Ja, genau. Also Stevie Schmiedl sagt, sexistische Werbung, die finde eher nicht im Netz statt, vielmehr eben auf Plakaten oder Fahrzeugen im ländlichen Raum. Dort fände sie dann Aufklärungskampagnen wichtig, sagt aber auch, der Werberat, der schaue mittlerweile genauer hin.
Das verändert sich dann auch langsam, diese Kulanz vom Werberat dann zu sagen, ja Mensch, das ist ein kleines Familienunternehmen, das muss man verstehen, sondern wenn Rüge, dann Rüge und dann gilt es eben auch für alle.
Und auch immer mehr Städte verbieten sexistische Werbung auf ihren eigenen Werbeflächen, also beispielsweise so an Stromkästen oder Litfaßsäulen. Stuttgart ist da dabei, Bremen, München, Leipzig. Aber die haben teils unterschiedliche Kriterien und es gibt auch keine bundesweite Übersicht, welche Städte da wie dabei sind. Das macht natürlich jetzt so einen Gesamtüberblick sehr schwierig. Eine bundesweite Regelung mit einheitlichen Kriterien, das könnte so eine Form von Flickenteppich natürlich verhindern.
Der Werberat hat in diesem Jahr mehr Rügen ausgesprochen gegen sexistische Werbung als im vorigen Jahr. Aber auch das muss man festhalten, es tut sich da einiges. Zum Glück Infos dazu in Deutschlandfunk Nova von Ilka Knigge.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Weniger Fleisch essen wäre besser, um was gegen den Klimawandel zu tun. Gesünder wäre es auch. Und es würden weniger Menschen hungern auf der Welt. Das ist aktuell wieder ein Thema. Durch den Krieg in der Ukraine bleiben die Weizenlieferungen aus, die Getreidelieferungen nicht nur aus der Ukraine, betrifft auch Russland. Und deshalb sagt Svenja Schulze, die Ministerin für Entwicklungshilfe, dann lasst uns doch weniger Fleisch essen. Also sie fordert uns dazu auf, das zu tun, denn so ihre Argumentation, ein Großteil der Ackerfläche geht für den Anbau von Viehfutter drauf und kann dann eben nicht für den Anbau von Getreide genutzt werden. Ob das wirklich eins zu eins funktionieren kann, das klären wir jetzt mit Martin Keim. Er ist Professor für Agrarökonomie an der Uni Bonn. Herr Keim, kann diese Rechnung wirklich aufgehen? Also wir in Deutschland essen weniger Fleisch und Menschen in anderen Teilen der Erde bekommen mehr zu essen?
Ja, im Prinzip schon. Also was bei uns in den Futtertrog wandert, könnte zum Großteil auch direkt vom Menschen konsumiert werden und könnte damit dann mehr Menschen satt machen, als wenn wir den Umweg über den Trog und den Tiermagen nehmen.
Über welchen Zeitraum sprechen wir denn da eigentlich? Also das Getreide aus der Ukraine und Russland fällt ja jetzt schon bei zu großen Teilen aus, aber so ein Anbau kann ja sicherlich nicht mal eben von Tierfutter auf Getreide umgestellt werden.
Der Anbau ist eigentlich weniger das Problem, denn vieles von dem, was wir verfüttern, ist ja Getreide. Also Getreide, das man sofort alternativ auch als Lebensmittel nutzen könnte. Aber das Problem ist natürlich, dass kurzfristig ja Tierbestände da sind und die müssen auch gefüttert werden. Und da kann ich also nicht einfach aufhören zu füttern, dann würden die Tiere verhungern. Ich kann zwar die Futterration ein wenig umstellen, mehr Grünfutter, weniger Getreide, aber wirklich gewinnen in großen Mengen wird man nur, wenn man die Tierbestände reduziert. Und das braucht eben Zeit, ganz geschweige davon, dass natürlich auch Verbrauchergewohnheiten sich nicht von heute auf morgen umstellen lassen.
Das heißt, wenn wir über einen Zeitraum nochmal sprechen, können Sie einen geben? Also über von wie vielen Jahren würden wir sprechen?
Naja, ich kann ganz kurzfristig ein bisschen was an der Futterration ändern. Aber ansonsten ist das tatsächlich etwas über die kommenden Jahre. Die Tierbestände sind da. Die Bauern haben ihre Investitionen in Ställe gemacht und können auch nicht auf den Schulden sitzen bleiben. Also insofern, wir müssen den Weg gehen. Und da gebe ich der Ministerin recht. Und wir müssen ihn auch jetzt einschlagen. Aber das wird uns nicht kurzfristig aus der Krise helfen.
Wie ist das denn dann eigentlich aus Sicht der landwirtschaftlichen Betriebe? Könnte das im äußersten Fall auch eine existenzielle Bedrohung werden oder ist das eigentlich ausgeschlossen?
Absolut. Also natürlich gibt es viele Betriebe, die auch überwiegend oder zum Teil auch ausschließlich aus der Tierproduktion leben. Und wenn die Tierbestände jetzt massiv reduziert werden, dann fällt ja das Einkommen für diese Menschen weg. Also das muss man im Blick haben. Aber das geht eben ja nicht von heute auf morgen. Und insofern kann man über den Wechsel in den nächsten Jahren, wenn jemand aussteigt, muss man eben nicht unbedingt dann den gleichen Betrieb in der Form weiterführen.
Ich komme noch mal auf das zurück, was Svenja Schulze gesagt hat, beziehungsweise jetzt so ein Rechenbeispiel gemacht. Also wenn wir ein Drittel weniger Schweinefleisch produzieren würden, dann würde ein Zehntel der gesamten Ackerfläche in Deutschland frei werden. Und da könnten dann eben 5 Millionen Tonnen Getreide angebaut werden. Das waren jetzt viele Zahlen, ich weiß. Könnte man damit richtig helfen?
Ja, könnte man schon. Das würde einen Beitrag leisten. Aber kurzfristig, um jetzt in der Kriegssituation aus der Krise zu helfen, muss tatsächlich auch anderes angepackt werden. Und eine Stellschraube ist sicherlich der Bereich Biosprit. 12 Millionen Tonnen Getreide werden in Europa allein zu Bioethanol jedes Jahr verarbeitet. Und daran muss man jetzt kurzfristig drehen. Und auf dem Ohr ist die Politik leider noch etwas taub.
Was wäre noch eine weitere Stellschraube, die Sie nennen können?
Naja, man kann natürlich auch prinzipiell mehr produzieren. Das wird ja auch in Europa jetzt gerade aktuell diskutiert, eben einige der stillgelegten Flächen kurzfristig wieder in die Produktion zu nehmen. Das kann temporär helfen dieses Jahr. Das sollten wir nicht langfristig tun, denn diese ökologischen Vorrangflächen sind wichtig. Aber kurzfristig ist es schon auch eine Maßnahme, die helfen kann.
Herr Keim, dann danke ich sehr für Ihre Einschätzung. Weniger Fleisch essen, um den Hunger in der Welt zu reduzieren. Ob das funktionieren kann, wir haben darüber gesprochen mit dem Agrarökonom Martin Keim.
Deutschlandfunk Nova. Update.
400.000 neue Wohnungen pro Jahr will die Bundesregierung bauen. Das war eins ihrer Wahlversprechen. Und wenn wir uns die Preise in einigen Städten angucken, ja, dann ist das auch dringend nötig. Bleibt natürlich die Frage, wohin denn eigentlich mit diesen Wohnungen? Wo gibt es überhaupt noch Bauland? Und dazu hat Bundesbauministerin Clara Geiwitz heute eine Studie vorgestellt. Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was sagt denn die Ministerin?
Oh, sie sagt, alles super. Es gibt genug Bauland, das man kurzfristig nutzen könne. Genug für 2 Millionen Wohnungen oder zumindest, wenn man es etwas zurückhaltender rechnet, für 900.000.
Und wo könnten die entstehen?
Mehr oder weniger überall. Der Studie zufolge wäre in allen Regionen ohne großen Aufwand Bauland für Wohnraum verfügbar. Das haben das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung und das Institut der deutschen Wirtschaft ausgerechnet. Die Forschenden sagen zwar, dass ausgerechnet in den Landkreisen mit höherem Bedarf tendenziell weniger freie Flächen da sind, aber sie sagen auch, dass selbst in den Großstädten bis zu 740.000 Wohnungen gebaut werden könnten.
Okay, ich versuche es jetzt mal zu übersetzen, Matthias. Also es bedeutet, wir müssen jetzt nicht noch die letzten grünen Wiesen zu bauen.
Genau, ja. Der Vizepräsident des Deutschen Städtetags, Eckhard Würzner jedenfalls, der hat heute explizit gesagt, Bauen auf der grünen Wiese außerhalb der Städte ist erstmal nicht nötig. Und es geht ja auch darum, dass wir nicht noch mehr Flächen versiegeln. Ganz wichtig.
Aber wie kriegen wir denn dann mehr Wohnungen in die Städte? Also wenn ich mich mal so umgucke, habe ich oft den Eindruck, da ist eigentlich jetzt auch nicht mehr so viel Platz.
Nee, das stimmt. Aber da müssen wir eben da bauen, wo schon was steht, sagt Markus Eltges. Das ist der Leiter des Bundesinstituts für Baustadt- und Raumforschung. Und er hat heute auch ein paar Vorschläge gemacht, also zum Beispiel Gebäude aufstocken oder auf einen Supermarkt noch Wohnungen draufsetzen. Wir könnten Dachgeschosse und Keller ausbauen oder zum Beispiel Büros zu Wohnungen machen, jetzt wo so viele im Homeoffice arbeiten. Eltges sagt, dass so Platz wäre für mehrere hunderttausend Wohnungen und die werden ja gebraucht.
Erst gestern hat es die Nachricht gegeben, dass Wohnungen und Häuser, wenn man sie kauft, im vergangenen Jahr im Schnitt um 11% teurer geworden sind. Wie wirkt sich das denn auf Mietwohnungen aus?
gar nicht so krass, erstaunlicherweise. Die Preise gehen da inzwischen echt auseinander. Die Mieten bei Neuverträgen sind nämlich nur um 2,5% gestiegen. Da ist eher das Problem, dass es schlicht zu wenige Mietwohnungen gibt und vor allem zu wenig günstige. Deshalb sagt die Bundesregierung ja auch, dass von den 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr 100.000 Sozialwohnungen sein sollen. Das heißt, welche mit Mietpreisbindung. Dazu will die Ministerin auch ein Aktionsbündnis schmieden, wie sie das nennt, mit Fachleuten aus den Ländern, aus den kommunalen Spitzenverbänden, aus der Baubranche und der Zivilgesellschaft, die sollen sich Ende April zum ersten Mal zusammensetzen.
Was wäre denn besonders wichtig, um den Wohnungsbau anzukurbeln und günstig zu halten?
Da geht es vor allem um vier Dinge, da sind sich eigentlich alle einig. Erstens, Bund und Länder müssten den sozialen Wohnungsbau konsequent und dauerhaft fördern. Zweitens, nutzbare Bauflächen dürfen nicht aus Spekulationszwecken einfach liegen gelassen werden. Drittens, es muss schneller gebaut werden. Dazu hat Geiwitz das sogenannte serielle Bauen ins Gespräch gebracht. Das heißt, die eigentlichen Wohnungen würden nicht vor Ort gebaut, sondern in Fertigteilen woanders. Und in den Städten müssten dann nur die Bodenplatte gesetzt und diese Module draufgebaut werden. Und der vierte ganz wichtige Aspekt ist die Bürokratie. Vor allem die Baufirmen kritisieren, dass es in Deutschland Jahre dauert, überhaupt eine Baugenehmigung zu bekommen. Und sie sagen, solange das so bleibt, wird es nichts mit 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr.
Aber immerhin, seit heute wissen wir, Platz wäre da. Das zeigt eine Studie, die Bundesbauministerin Clara Geiwitz heute vorgestellt hat. Sie sagt, dass kurzfristig genug Bauland für bis zu 2 Millionen neue Wohnungen vorhanden wäre. Matthias Wurms aus unseren Nachrichten hatte die Einzelheiten dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.